Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Ergebnispräsentation für das erste Quartal 2017/18. Olaf Koch und Christian Beyer werden Ihnen nun die Zahlen und Entwicklungen des Quartals erläutern und stehen danach für Ihre Fragen zur Verfügung. Zuerst aber wie immer der Hinweis auf unseren Disclaimer und damit übergebe ich an Olaf Koch.
Ja, vielen Dank, Herr Stahlschmidt, und auch guten Morgen von meiner Seite. Und ich würde, bevor wir dann in die Details einsteigen, einfach mal ein Gesamtbild abgeben zu dem ersten Quartal. Wir sind, wie Sie aus den Zahlen und aus der Meldung entnehmen können, in weiten Teilen des Portfolios solide in das Jahr gestartet, mit einem soliden Wachstum. Wir haben auf Konzernebene auch eine stabile Ergebnisentwicklung und eine stabile EBITDA-Margenentwicklung erreicht und das trotz einer Reihe von durchaus negativer technischer Effekte. Der Cashflow lag leicht unter dem Niveau des Vorjahres, aber lassen Sie es einfach mal durch die einzelnen Positionen gehen. Erstens, der berichtete Umsatz bei konstanten Wechselkursen ist um 1,5% gestiegen. Und hier haben, wie schon angesprochen, technische Effekte gewirkt, hier vor allen Dingen negative Kalenderkonstellationen. Da werden wir nachher noch ein bisschen mehr dazu erläutern. Vor allen Dingen Herr Beyer wird da im Detail nochmal drauf eingehen. Der flächenbereinigte Umsatz wuchs um 0,8%. Und ich glaube, das ist insofern auch nochmal wichtig hervorzuheben, weil wir in der Tat auch in der öffentlichen Berichterstattung viel Aufmerksamkeit auf den schwierigen Markt und den Umsatzrückgang in Russland bekommen. Und trotz dieses Rückgangs ist es gelungen, mit einer positiven Kennzahl in das Jahr zu starten. Die positive Kennzahl wurde auch dadurch erreicht, dass wir in zwei der großen strategischen Stoßrichtungen weiter rasant wachsen. Das ist einmal die Belieferung, bei der wir über 28% wachsen. Und das ist auf der anderen Seite real, hier vor allen Dingen online mit einem Wachstum von ungefähr 45%. Die EBITDA-Marge ist bei 6% auf dem Vorjahresniveau. Und das, obwohl das Ergebnis im Vorjahr mit 43 Millionen aus Ergebnisbeiträgen durch Immobilientransaktionen gestützt wurde. In diesem Quartal, in diesem neuen Geschäftsjahr, haben keinerlei Immobilientransaktionen gewirkt. Aber man muss natürlich fairerweise auch sagen, auch keine Restrukturierungskosten haben uns hier belastet. Aber wie Sie ja wissen, wir werden Restrukturierungsaufwendungen gar nicht mehr separat ausweisen. Insofern, wenn die jetzt anfallen, werden die auch in den Kosten ganz normal verbucht. Drittens, der Free Cashflow ging im ersten Quartal um 70 Millionen zurück. Das war im Wesentlichen ein Nettobetriebsvermögen-Effekt, der durch die Vertragskonstellation mit Markant zustande gekommen ist. Und leicht höhere Investitionen sowohl in die Digitalisierung als auch in die Expansion. Insgesamt, Sie hören es vielleicht auch in meinem Tonfall, sind wir solide in das Jahr gestartet und deswegen sind wir auch für das Jahr zuversichtlich, wenngleich wir natürlich wissen, es wird wieder ein herausforderungsvolles Jahr, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der ein oder anderen Gegenwindsituation, die wir in dem ein oder anderen Markt auch haben. Nun gebe ich gerne weiter an Christian, der die Entwicklung im Detail erläutern wird.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Zu Beginn möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir in diesem Quartal nun erstmals nach unserer neuen Segmentstruktur berichten. Darüber hatten wir ja in unserer Bilanzpressekonferenz schon informiert. Wir sind mit der neuen Segmentstruktur nun auf einer einheitlichen regionalen Sichtweise aufgestellt. Das heißt im Wesentlichen, dass wir auf der Metro Wholesale-Seite die folgenden Segmente darstellen. Das ist einmal Deutschland, das ist Westeuropa ohne Deutschland. Das ist Russland, Osteuropa ohne Russland sowie Asien und dann haben wir noch die Segmente Real und Sonstige. Dann gehen wir mal weiter auf die maßgeblichen Faktoren der Umsatzentwicklung im ersten Quartal. Insgesamt haben wir trotz eines negativen Kalendereffekts ein flächenbereinigtes Wachstum von 0,8% erzielt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf Metro Wholesale zurückzuführen, während Real trotz einer geringeren Zahl an Handelstagen auf Vorjahresniveau gelegen hat. Bei Metro Wholesale haben alle Segmente bis auf Russland zum flächenbereinigten Wachstum von 1% beigetragen. Während wir bei stabilen Wechselkursen berichtet um 1,5% wachsen konnten, erreichten wir aufgrund negativer Währungseffekte in der Türkei und in China auf Eurobasis nur ein berichtetes Wachstum von 0,2%. Außerdem zeigten sich weiterhin sehr positive Trends für beide Vertriebslinien in der Belieferung auf der Wholesale-Seite und bei Online für Real. Bei Metro Wholesale erwies sich die Belieferung erneut als wichtigste treibende Kraft. mit einem Wachstum von mehr als 28% auf einen Umsatzanteil von rund 16%. Selbst wenn man pro a pro herausrechnet, unsere Akquisitionen im Belieferungsgeschäft in Frankreich aus dem letzten Jahr, wuchs das Belieferungsgeschäft noch immer noch um gute 10 oder rund 10% auf einen Umsatzanteil von 14%. Auch das Online-Geschäft von Real legte stark zu, um rund 45% auf einen Umsatzanteil von 2%. Werfen wir nun einen Blick auf die EBITDA-Entwicklung. Im ersten Quartal haben wir dort das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen bei 608 Millionen Euro gesehen, also ca. 43 Millionen Euro höher als im Vorjahr. Die Verbesserung resultiert aus einem starken Anstieg bei Real und dem Segment Sonstige, was den leichten Rückgang bei Metro Wholesale sowie die 8 Millionen Euro an negativen Währungseffekten überkompensierte. Im ersten Quartal dieses Jahres gab es keine Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen, sodass schließlich das berichtete EBITDA bei 608 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals liegt. Bei stabilen Wechselkursen stieg das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen im ersten Quartal um 9%, was im Einklang mit unserer Gesamtjahresprognose von rund 10% Wachstum steht. Wenn wir nun auf die Segmentansicht hinübergehen, beginnen wir zunächst mit Metro Wholesale Deutschland. Im ersten Quartal 2017-18 stieg der flächenbereinigte Umsatz in Deutschland um 2,2%. Diese solide Verbesserung ist hauptsächlich bedingt durch das Warenkorbwachstum bei Horeca und führte zu einer positiven Entwicklung beim Stationärgeschäft und auch in der Belieferung. Auch wenn Deutschland bei der Transformation des Geschäfts noch einiges an Boden gut zu machen hat, ist das Wachstum in diesem Quartal sicherlich weder zufällig noch beruht es auf technischen Effekten. Das Wachstum wurde im Wesentlichen in der Zielkundengruppe Horeca generiert. Die EBITDA-Marge für Metro Deutschland blieb auf ungefähr vergleichbarem Niveau wie im vergangenen Vorjahresquartal. Bei Metro Wholesale Westeuropa wurde das flächenbereinigte Wachstum in Höhe von 0,7% von fast allen Ländern in der Region generiert. Insgesamt legte der Umsatz um 5,7% auf 2,9 Milliarden Euro zu, primär bedingt durch die Übernahme von ProAPro. Die leichte Verschlechterung bei der EBITDA-Marge war hauptsächlich getrieben durch die anhaltenden Herausforderungen in der Region. Gehen wir nun weiter zu Metro Wholesale Russland. Dort hat sich der flächenbereinigte Umsatz im ersten Quartal um 8,9% reduziert. Während die Vergleichsbasis des Vorjahres marginal positiv war, verzeichneten wir außerdem einen Rückgang der Kundenfrequenz und der Warenkörbe über alle Kundengruppen hinweg. Die EBITDA-Marge blieb währenddessen stabil. Was hat nun zu dieser Verschlechterung beim Umsatz geführt und insbesondere, was können wir dagegen tun? Im vergangenen Jahr gab es eine sukzessive Steigerung der Werbeintensität in Russland, das vor allem im Food-Bereich sowie in den Near-Food-Produktkategorien. Das hat unsere Preispositionierung gegenüber konkurrierenden Einzel- und Großhändlern negativ beeinflusst. Aufgrund des Rückgangs des verfügbaren Einkommens in den vergangenen Jahren sind unsere Kunden auch auf günstiger Produkte umgestiegen, inklusive auch der Sonderangebote. Die Zunahme von Convenience-Store-Formaten der Einzelhandelsketten hat die Auswirkungen auf das Geschäft der unabhängigen Einzelhändler weiter verschärft und so den für uns relevanten Absatzmarkt geschwächt. Zudem waren traditionelle und regionale unabhängige Einzelhändler besonders vom makroökonomischen Gegenwind betroffen. Viele Geschäfte mussten in der Folge schließen und große Einzelhandelsketten, die gegenüber der makroökonomischen Entwicklung beständiger waren, haben dies als Möglichkeit zur Expansion gesehen und konnten sich so gegen weniger erfolgreiche Mitbewerber durchsetzen. Wir sind offenkundig mit der Umsatzentwicklung im Land nicht zufrieden und werden daher sowohl kurzfristige als auch mittelfristige Gegenmaßnahmen ergreifen. Das beinhaltet erstens, unsere Verkaufsinitiativen zu verstärken. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf den für unsere Kunden relevantesten Produktkategorien liegen, um die Kundenfrequenz in den Märkten zu erhöhen. Zweitens wird es darum gehen, unsere neue Preispolitik einzuführen, die derzeit in zwei Regionen erprobt wird, um die Erwartungen unserer professionellen Kunden zu erfüllen. Und zu guter Letzt geht es auch um die Unterstützung der unabhängigen Einzelhändler durch Metro mit entsprechend zugeschnittenen Programmen. Und da geht es auch insbesondere darum, durch die beschleunigte Expansion des Franchise-Netzwerks Fasol weiter voranzukommen. Olaf Koch wird später noch näher beleuchten, was auf strategischer Seite in Russland unsererseits angestoßen wird. Metro Wholesale Osteuropa dagegen hat in diesem Quartal erneut ein starkes flächenbereinigtes Wachstum in Höhe von 6,4% erzielt, das hauptsächlich vom weiterhin starken Tradergeschäft in Rumänien sowie vom Wachstum in der Türkei und in der Ukraine getrieben ist. In lokaler Währung wuchs der Umsatz um 5,8%. Bedingt durch negative Wechselkurseffekte, insbesondere in der Türkei, stieg der Umsatz insgesamt nur um 2,6%, was die starke operative Dynamik nicht vollständig widerspiegelt. Die EBITDA-Marge blieb dahingegen stabil im Vorjahresvergleich. Wenn wir nun übergehen zum Metro-Wholesale-Geschäft in Asien, haben wir dort insbesondere eine Verschiebung des chinesischen Neujahrsfestes von Ende Januar auf Mitte Februar gesehen. Und das hat eben auch dann durch die vorgelagerten Käufe, die normalerweise in unserem ersten Quartal stattfinden, die Verschiebung ins zweite Quartal dann auch beeinträchtigt. Während der flächenbereinigte Umsatz dennoch um 0,3% anstieg, wurde der berichtete Umsatz durch die negative Wechselkursentwicklung in China beeinträchtigt, was einen Umsatzrückgang um 5,7% zur Folge hatte. Der leichte Rückgang der EBITDA-Marge ist hauptsächlich ebenfalls durch die Verschiebung des chinesischen Neujahrsfestes bedingt. Wenn wir nun auf Real schauen, sehen wir dort ein unverändertes flächenbereinigtes Wachstum im ersten Quartal 17/18, trotz eines negativen Kalendereffektes. Insbesondere aufgrund von Standortschließungen ging der berichtete Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 0,5% auf 2 Milliarden Euro zurück. Vor dem Hintergrund des harten Wettbewerbs beweist die Stabilisierung des Umsatzes die steigende Attraktivität des Realformats für die Kunden. Im ersten Quartal 17/18 erreichte das EBITDA 99 Millionen Euro und dieser starke Anstieg geht primär auf die im ersten Quartal 16/17 enthaltenen Aufwendungen für die Restrukturierungsmaßnahmen der Unternehmenszentrale zurück. Im aktuellen Quartal hat Real weiterhin in die neue Markenkampagne sowie in Digitalisierung und Onlinehandel investiert, weshalb die Auswirkungen der letztjährigen Restrukturierung nicht vollständig kompensiert werden konnten. Im Segment Sonstige sanken die Umsätze um 18 Millionen Euro, wobei das erste Quartal des Vorjahres noch die 4 Realmärkte in Rumänien beinhaltete, die mittlerweile veräußert wurden. Das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen stieg dagegen um 22 Millionen Euro, dies auch bedingt durch Einmalerträge aus der Auflösung von Restrukturierungsrückstellungen. Wenn wir nun vom EBITDA zum EPS in Q1 gehen, sehen wir, dass das EBITDA auf dem Vorjahresniveau lag. Dahingegen wuchs das Ergebnis je Aktie deutlich von 34 Euro Cent im vergangenen Jahr auf 64 Euro Cent in diesem Jahr. Lassen Sie mich erklären, was die entsprechenden Komponenten dieser Verbesserung sind. Erstens verzeichneten wir leicht niedrigere Abschreibungen als vergangenes Jahr aufgrund von reduzierten Wertberichtigungen und trotz zusätzlicher Abschreibungen für Pro-A-Pro und neue Märkte. Zweitens waren die Finanzaufwendungen für das erste Quartal 17/18 um 15 Millionen Euro geringer als im Vorjahr, primär getrieben von den niedrigeren Zinskosten aufgrund der Refinanzierung einer Anleihe in Q2 16/17. sowie den Einmaleffekten aus einer Steuerrückerstattung. Wir erwarten, dass sich die Verbesserung in Q1 im Vergleich zum Vorjahr im Laufe des Jahres deutlich verringert. Drittens entspricht die Steuerquote in diesem Quartal unserer Gesamtjahresprognose von 40%. Diese deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal 16/17 ist der Tatsache geschuldet, dass das vergangene Jahr insbesondere noch durch Aufteilungs- und Restrukturierungseffekte beeinträchtigt war. In der Folge lag das Ergebnis der Aktie im ersten Quartal 17/18 deutlich über dem Vorjahreswert. Kommen wir nun zum Free Cashflow, der, wie Olaf Koch vorhin angemerkt hat, um rund 70 Millionen Euro niedriger war als im vergangenen Jahr. Zunächst verringerte sich der Beitrag des Nettobetriebsvermögens um 44 Millionen Euro. Diese Entwicklung im Vorjahresvergleich ist hauptsächlich auf den letztmaligen negativen Einfluss aus der Markantumstellung im ersten Quartal 16/17 zurückzuführen. Es werden keine negativen Effekte für die Veränderung des Nettobetriebsvermögens ab Q2 17/18 erwartet. Zweitens lagen die Investitionen ohne M&A und Finanzierungsleasingverlängerungen in Q1 um 26 Millionen Euro über dem Vorjahr, primär aufgrund einer größeren Anzahl an Standorteröffnungen, Investitionen in die IT-Infrastruktur und in digitale Projekte, sowie bei Metro Wholesale, sowohl bei Metro Wholesale als auch im Segment Sonstige. Alles in allem lag unser vereinfachter operativer Free Cashflow im Quartal bei 678 Millionen Euro, verglichen mit 748 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Mit einem kurzen Blick auf den gesamten Cashflow sieht das Bild weitgehend ähnlich aus. Hier ist der operative Cashflow bei 0,6 Milliarden Euro gewesen gegenüber 0,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ist hauptsächlich getrieben durch die Entwicklung des Nettobetriebsvermögens. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten gleicht sich im Wesentlichen aus. Hier ist es eine unterschiedliche Anlage von den Geldern aus dem Weihnachtsgeschäft, die wir in diesem Jahr insbesondere durch Rückzahlung unserer Commercial Paper Finanzierungen dargestellt haben, anstatt diese Gelder wie in der Vergangenheit dann in kurzfristige Anlagen anzulegen. Getrieben durch diese Rückzahlung von Schulden sank die Nettoliquidität in diesem Quartal um etwa 250 Millionen Euro. Schließlich lag unsere Nettoverschuldung Ende Dezember bei 2,8 Milliarden Euro, was ungefähr 150 Millionen Euro mehr ist als vor einem Jahr. Dieser Anstieg gegenüber Ende Q1 des Vorjahres ist insbesondere durch die Akquisition von ProaPro bedingt. Das war der Überblick über unsere wichtigsten Geschäftszahlen. Ich gebe nun wieder zurück an Olaf Koch, der die strategischen Entwicklungen von Metro näher beleuchten wird.
Ja, vielen Dank, Christian. Lassen Sie mich mit unserem Metro Wholesale-Geschäft beginnen. Wird Sie nicht überraschen, dass wir da in der strategischen Ausrichtung natürlich genau dem Pfad folgen, den wir schon vor einigen Jahren eingeleitet haben. Und der ist natürlich ganz stark darauf ausgerichtet, die kleinen und mittelgroßen Unternehmer zu fördern und das auf eine maßgeschneiderte Art und Weise in den vielen Landeseinheiten, in denen wir tätig sind. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir uns auf eine Zielgruppe oder einige Zielgruppen konzentrieren, maximal uns in diese Zielgruppe einarbeiten, um zu verstehen, was sie brauchen und wie wir sie unterstützen können, um dann insbesondere in zwei Sektoren zu wachsen. Das ist einmal die unabhängige Gastronomie, so wie wir es nennen, Horeca, oder der unabhängige Händler, der Trader. Und wir haben vor einiger Zeit ja unsere Geschäftsmodelle sehr, sehr stark dezentralisiert und lokalisiert. Und so gesehen sind wir heute in einer sehr komfortablen Situation, dass wir sagen können, dass in der Majorität unserer Geschäftseinheiten wir erhebliche Fortschritte sehen. Fortschritt messen wir am Like-for-Like-Umsatz und messen wir vor allen Dingen auch an der Kategorie Lebensmittel, also Food. Denn es ist klar, dass beide Zielgruppen natürlich an der Stelle am meisten Bedarf haben. In Summe macht heute der Food-Anteil schon 85% unseres Umsatzes aus, Tendenz eher steigend. Und worauf ich heute nicht großartig eingehe, aber das werde ich sicherlich auch am Freitag nochmal vertiefen, ist die Bedeutung unserer Belegschaft. Denn nur ein total engagiertes und motiviertes Team kann es erreichen, Kunden zu begeistern und Kunden davon zu überzeugen, noch mehr Geschäft bei uns zu allokieren. Und wir sind heute auch in der komfortablen Situation, dass wir in der Branche einen der höchsten Engagement-Indexwerte haben. Und das wiederum führt zu den Zahlen, die Sie auf diesem Chart sehen. Ganz links das Wachstum in der Kundengruppe Gastronomie, also in den Landeseinheiten, in denen wir die Gastronomie als Kernzielgruppe definiert haben, wachsen wir like for like 5% in dieser jeweiligen Zielgruppe. Bei den unabhängigen Händlern sieht es jetzt erst einmal schlecht aus mit minus 3,3%. Aber da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf. Das ist exklusiv der Faktor Russland. Nehmen wir den raus und Sie sehen unten auf dem Chart die Länder, die praktisch sich auf den unabhängigen Trader konzentrieren, dann sieht die Zahl schon deutlich besser aus, 3,5%. Und was Sie auch sehen ist, während wir im Wholesale-Geschäft 1% wachsen, like for like, wachsen wir im Food-Bereich 1,9%. Also in Summe alles sehr ermutigende Entwicklungen, die zeigen, dass wir im Gesamtportfolio der Metro-Gruppe nicht nur genesen sind, sondern deutliche Fortschritte verzeichnen können. Die müssen wir natürlich auch verzeichnen in Deutschland. Und lassen Sie mich dann jetzt auf Metro Deutschland kommen und dort ein wenig mehr dazu erläutern. Metro Deutschland hat ja den klaren Anspruch, der führende Marktplatz für die Gastronomie zu werden. Das ist ein großer Anspruch, darüber sind wir uns vollkommen im Klaren. Wir wissen aber auch, erstens ist diese Zielgruppe unglaublich attraktiv. Gastronomie ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, wird in den nächsten Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, kontinuierlich wachsen. Einmal aufgrund der Präferenz der deutschen Konsumenten, mehr außer Haus zu konsumieren und dann auch wegen der Lebensumstände, die uns dazu zwingen, mehr außer Haus zu konsumieren. Also geht es hier darum, uns adäquat aufzustellen und man kann bei Metro Deutschland eindeutig die Fortschritte erkennen. Sowohl was das Engagement in der Zielgruppe angeht, als auch die nicht nur Bereitschaft, sondern die Begeisterung, sich in das tägliche Arbeitsleben unserer Kunden einzuarbeiten, und zwar durch ein Programm, das wir hier Gastronomie Live nennen. Sie sehen das in der Mitte von dem Chart. Das ist ein Programm, das jetzt hier bei Metro Deutschland in den letzten Monaten mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften durchgeführt wurde und uns erhebliche Einblicke, wichtige Einblicke, relevante Einblicke gegeben hat, wie wir noch besser unsere Kunden unterstützen können. Es geht natürlich einher mit dem Ausbau unserer Belieferungskompetenz. Der Aufbau des Lagers in München ist ein voller Erfolg. Sie wissen sicherlich, dass wir nicht immer nur erfolgreich solche Depots aufgemacht haben, aber hier kann man sagen, in Sulzemoos, das ist ein Dank an das ganze Team von Metro Deutschland, aber insbesondere dem Team da in Sulzemoos, hat das hervorragend geklappt. Und der Markt natürlich ist super attraktiv. München ist einer der Gastronomie-Hotspots in Deutschland. Und es wird aber auch reflektiert durch eine Entwicklung wie zum Beispiel die Nutzung aller möglichen Erfolge aus dem Ausland. Und hier einmal eins genannt, nämlich unsere Partnerschaft mit dem Guide Michelin. Und wir waren sehr begeistert, nicht nur Partner dieses Programms sein zu dürfen, sondern wir haben uns auch natürlich sehr gefreut, die Sterne überreichen zu dürfen an vielen Stellen. Also all das sind Beispiele, wie sich Metro Deutschland sukzessive in diese Gastronomie einarbeitet und sich zum Partner der kleinen und mittelgroßen Unternehmer etabliert. Und das reflektiert sich jetzt langsam auch in den Zahlen. Wir sehen ein Wachstum von 2% im Markt flächenbereinigt, also an den stationären Standorten. Wir sehen ein Wachstum von 6% in der Belieferung. Das ist noch unter dem Niveau, was wir auf der Gruppenebene haben, aber es hat eine positive Trendwende stattgefunden. Und Sie sehen, dass wir im Food-Bereich sogar noch stärker wachsen als auf Gruppenebene, nämlich mit 3%. All das ist, glaube ich, schon aller Ehren wert, aber mit Sicherheit keine Deklaration, wir haben es geschafft, sondern es ist die Motivation, wir können noch viel mehr. Und es ist die Bestärkung darin, dass diese Organisation noch viel mehr zu leisten imstande ist, als man vielleicht von außen erwarten würde. Und deswegen sind wir auch so zuversichtlich für die kommenden Quartale und die kommenden Jahre. Auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich die gesamten digitalen Themen, die wir dieses Jahr ganz rasant nach vorne bringen, auch mit Metro Deutschland vermarkten. Wir haben vorletzte Woche auf der Intergastra in Stuttgart sowohl Metro Deutschland neu präsentiert, als auch unsere wachsende Anzahl von digitalen Lösungen. Und die Kundenresonanz und die Kundenkontakte, die zu Aufträgen führen können, hat rasant zugenommen. Also ein wirklich sehr ermutigendes Quartal, im Übrigen auch mit einem leichten Ergebnisanstieg, wenngleich ich Ihnen auch hier nochmal deutlich sagen will, der Ergebnisanstieg ist natürlich mittelfristig ein Muss. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht eine EBITDA-Marge in Deutschland verdienen können, wie wir sie auf Gruppenebene verdienen. Aber Wachstum kommt hier ganz klar als Nummer eins. Wir wollen uns Marktanteile zurückholen, die wir offenkundig in den Jahren davor verloren haben. Kommen wir dann zu Russland. Russland ist natürlich die Schattenseite in der aktuellen Entwicklung. Da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. Wir haben in Russland eine Marktbedingung, die ist unglaublich herausforderungsvoll. Das verfügbare Einkommen unserer Kunden ist immer noch rückläufig seit Beginn der Krise jetzt dann vor bald 4 Jahren. Und das führt dazu, dass auf der einen Seite diese Kunden sehr selektive einkaufen und natürlich auch im Produktsortiment deutlich günstiger einkaufen, wie Christian Bayer schon erläutert hat. Und dann kommt noch dazu, dass unsere größte Zielgruppe, die unabhängigen Händler, in einer solchen Situation einem enormen Druck ausgesetzt sind, weil der moderne Handel mit allerlei Rabattaktivitäten natürlich Einkaufsvolumen an sich zieht. Das führt auch dazu, dass wir insbesondere in dieser Zielgruppe, den unabhängigen Händlern, am meisten Rückgang zu verzeichnen hatten. Das konnten Sie auch aus dem Chart sehen, wo ich die einzelne Zielgruppe nochmal dargelegt habe. Und was ist das dann für uns in der Zusammenfassung? Nun, erstens, der unabhängige Handel in Russland ist heute noch der größte Sektor. Über 30% des Handels in Russland wird durch unabhängige Händler verbreitet. Zweitens, diese Gruppe kann erfolgreich sein, wenn sie in Partnerschaften unterstützt wird. Das sehen Sie hier unten links. Das sind unsere sogenannten Franchise-Stores. Fasol heißt das Format in Russland. In einem solchen Format gehen wir eine Partnerschaft mit dem unabhängigen Händler ein. Er kriegt von uns eine Marke, er kriegt von uns Werbeunterstützung und im Gegenzug kauft er von uns definierte Sortimente ein. Wie Sie sehen, haben wir hier ein Wachstum von 60% im Vergleich zum Vorjahr. Also kann man hier auch erkennen, es ist möglich, mit dieser Zielgruppe erfolgreich zu sein. Wir müssen als Metro Russland noch deutlich engagierter in dieser Zielgruppe auftreten. Und genau das ist, was jetzt gerade passiert, sowohl was die Fasol-Lösung angeht, als auch die Kooperation mit der enormen Anzahl von unabhängigen Händlern. Und das Schöne ist, dass wir hier gute Erfolgsmodelle aus Osteuropa haben, zum Beispiel aus Rumänien, wie wir das effektiv tun können, um mehr Wachstum zu erreichen und Profitabilität positiv zu entwickeln. Zeitgleich investieren wir in die Gastronomie. Sie wissen, dass die Gastronomie insbesondere in den großen Städten in Russland wieder am Genesen ist. Auch die hat gelitten in der Krise, ist jetzt aber wieder in der Phase der Erholung und sollte natürlich von der Weltmeisterschaft und auch profitieren im Frühjahr, Sommer 2018. Wir sind dort sehr gut positioniert. Einmal durch eine Veranstaltung, die nennt sich Megustro, mit der wir das Profil von Metro noch stärker ausbauen wollen. Diese Veranstaltung hat Anfang des Geschäftsjahres in St. Petersburg stattgefunden. Wir haben dort Michelin-Sterneköche aus einer ganzen Reihe von Ländern eingeladen und haben russische Gastronomen nicht nur geschult, sondern begeistert und inspiriert und natürlich auch dort neue Kunden für uns gewinnen können. Und wir stehen kurz vor der 8. Metro Expo. Das ist eine Großveranstaltung, bei der wir über 20.000 Kunden empfangen dürfen. Alles unabhängige Unternehmer, im Schwerpunkt unabhängige Händler, aber eben auch eine steigende Anzahl von unabhängigen Gastronomen. Das Event findet Ende März statt. Und deswegen hören Sie auch aus meiner Stimme, wir sind nicht skeptisch, wir sind durchaus zuversichtlich, dass wir uns in Russland im Trend verbessern werden, vor allen Dingen dann sicherlich in der zweiten Hälfte dieses Fiskaljahres. Aber wir haben auch ganz klar erkannt, wir müssen an der einen oder anderen Stelle nochmal intensiver und nochmal rigider ran. Und deswegen bin ich auch begeistert, dass aktuell das Team dort mit Hochdruck dran arbeitet. Und so gesehen, wir sehen Russland nicht skeptisch, wir sehen Russland sehr, sehr positiv, aber wir haben auch einige Hausaufgaben zu machen. Lassen Sie mich dann zu Real kommen. Bei Real kann man eine Menge Fortschritt erkennen. Deswegen auch mein großes Kompliment an die Geschäftsführung, aber auch an alle Kolleginnen und Kollegen bei Real. Wir haben in dem ersten Quartal zwar ein Break-Even gehabt, 0,0% Wachstum, aber vor dem Hintergrund des Kalendereffektes ist das eine Zahl, die ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser als im Jahr davor. Die beiden Quartale davor waren positiv like for like. Es tut sich was bei Real. Es tut sich was an allen Ecken und Enden. Und zwar einmal geprägt natürlich durch den Food-Lover-Ansatz, den wir in Krefeld im Geschäftsjahr 2016-17 ausgerollt haben. Wir haben immer noch positive Effekte daraus und werden diese jetzt auch in Braunschweig an den Start bringen. Wir wollen spätestens im Oktober 2018 dort eröffnen. Aber wie Sie rechts sehen, haben wir nicht gezögert und wir haben Module von dem Foodlover-Konzept in 9 Märkte eingebracht. Soll heißen, gewisse frische Konzepte, gewisse Gastronomiekonzepte und natürlich auch die Anpassung der Non-Food-Sortimente. Und wir haben in den ersten Wochen seit dem Umbau ein Wachstum von 1,5% im Food-Bereich gegenüber den anderen Märkten verbessert und die Frequenz um 1,2% verbessert. Das sind Zahlen, die auf jeden Fall deutlich machen, selbst ohne große Werbung, selbst ohne großes Tamtam, Applikation dieser neuen Positionierung macht offensichtlich kommerziell eine Menge Sinn. Was unglaublich viel Sinn macht, ist unser Online-Ansatz. Der hat bald seinen ersten Geburtstag. Wir haben Ende Februar 2017 die Hitmeister-Plattform mit Real verschmolzen. Wir hatten schon große Erwartungen, aber ich darf so sagen, alle unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Wir wachsen 45% circa im Umsatz, sind jetzt dann bei 2% Umsatzanteil. Sie erinnern sich, da waren wir noch bei einer 1, irgendwas zu Beginn des Geschäftsjahres 2016-17. Wir haben jetzt 12 Millionen Artikel, die wir gemeinsam mit mehr als 5.000 Händlern anbieten. Das Bruttowarenvolumen, das wir dort vermarkten, wächst aktuell über 190%. Insofern kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, wir haben hier einen der wahrscheinlich interessantesten Marktplätze aktuell in Deutschland mit einem enormen Zusatzpotenzial. So dass ich in Summe sagen kann, wenn wir uns Real heute mal anschauen, dann ist das Geschäftsmodell von Real nicht nur auf dem Weg der Genesung, es ist auf dem Weg in eine wirklich spannende Zukunft. Denn wir haben eine Formel, die man bundesweit als einzigartig bezeichnen kann, wenn es darum geht, Vielfalt, Service und Gastronomie zu kombinieren. Wir haben eine Online-Kompetenz, die wir uns immer erhofft haben, die aber so gar nicht erwartet haben. Aber was uns fehlt, ist die kommerzielle Nachhaltigkeit. Die kommerzielle Nachhaltigkeit kann ja nur dann einhergehen, wenn man auch wettbewerbsfähige Kosten hat. Und die Formate, die wir gerade ausrollen, verlangen nicht weniger Personal, sondern mehr Personal. Und ich höre nicht auf, es zu wiederholen. Und ich möchte das heute nochmal bekräftigen, weil ich mir darüber im Klaren bin, dass wir jetzt in eine heiße Phase der Verhandlung kommen mit Verdi. Die Gewerkschaft Verdi hat sich häufig darüber beklagt, dass im deutschen Lebensmitteleinzelhandel die Tarifbindung unter 30% ist. Die Zahl 30% ist eine wichtige, weil sie reflektiert in etwa auch den Kostennachteil, den ein Format wie Real erleiden muss, gegenüber solchen Formaten, die sich von dem Tarif clever befreien. Wir haben 2016 die Zusage von Verdi bekommen, dass dieser Wettbewerbsnachteil aufgelöst wird, entweder durch eine neue Applikation im Flächentarif, sollte das nicht funktionieren, durch einen Haustarif bei Real. Wir gehen davon aus, dass das nicht einfach nur so dahergesagt war oder ein Scherz war, sondern dass wir das ernst nehmen können, denn wir reden hier über die Zukunft von 37.000 Kolleginnen und Kollegen. Um das auch mal deutlich hier zu sagen, niemand im Metro-Vorstand und noch keiner in der Geschäftsführung von Real will an das Portemonnaie der Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen Entlohnungskontinuität für die existierende Belegschaft. Entlohnungskontinuität ist wichtig. Wir wissen auch, dass wir hier über Einkommensgruppen reden, die eben nicht am oberen Ende sind, sondern hier geht es darum, auch den Leuten eine Perspektive zu geben. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch für die Zukunft und für die Weiterentwicklung der Belegschaft eine Tarifsituation, bei der wir auf ein kompetitives Niveau zurückgreifen können. Das fahrlässig eventuell auszuschlagen im Sinne von, wenn wir einen Haustarif bei Real machen, dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Flächentarif, ist ein Argument, das ich hier und dort höre, das ich hoffentlich nicht als Verhandlungsargument hören werde, denn es wäre schlicht und ergreifend unakzeptabel und absolut ignorant in Bezug auf die Zukunft für dieses Format, dass wir mit aller Intensität und, wie Sie auch hören, mit aller Begeisterung weiterentwickeln wollen, weil wir die Perspektive für Real im deutschen Einzelhandel durchaus nachhaltig sehen. Gut, dann kommen wir zum Ausblick und Prognose. Ich denke, dass die Entwicklung, die wir Ihnen heute im ersten Quartal zeigen konnten, deutlich macht, dass wir unsere mittelfristigen Ziele, und die mittelfristigen Ziele hatten wir ja auch auf der Bilanzpressekonferenz nochmal bestätigt, nämlich dass wir mit 3% oder mehr wachsen wollen, dass wir mittelfristig eine berichtete EBITDA-Marge von 5% erreichen wollen und eine Free Cashflow Conversion von über 60% erreichen wollen, dass das einhergeht mit unserer Guidance, die wir fürs Fiskaljahr gegeben haben und dass wir die heute auch ohne jegliche Abstriche vollkommen bestätigen, nämlich ein Wachstum auf dem Niveau des vergangenen Jahres oder drüber, also über 1,1%. Gleiches gilt für das flächenbereinigte Wachstum, wo wir auf dem Niveau oder drüber von 0,5% liegen wollen. Und wir wollen das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen bei stabilen Wechselkursen um ca. 10% steigern. All diese Faktoren sehen wir weiterhin positiv und bestätigen sie. Wenngleich wir fürs zweite Quartal auch im Kontext jetzt der Kennzahlen, die wir heute hier bekannt geben, eine ganze Reihe von technischen Effekten noch erläutern wollen. Die sehen Sie auf der rechten Seite. Hier geht es vor allen Dingen um den Kalendereffekt durch das früher stattfindende Ostergeschäft und natürlich durch das chinesische Neujahrgeschäft, das jetzt in das zweite Quartal reinlaufen wird. Und zu guter Letzt ein Hinweis noch auf ein paar Termine, die Sie auf dem nächsten Chart sehen. Wir haben an diesem Freitag unsere Hauptversammlung, wo wir noch einmal einen Blick zurückwerfen auf das Geschäftsjahr 16/17, am 15. Mai dann den Halbjahresfinanzbericht und am 2. August die Quartalsmitteilung zu dem neuen Monatsergebnis. Damit bin ich mit meinen Ausführungen durch und gebe an Herrn Stahlschmidt.
So, dann vielen Dank und jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern und 1. Einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage stellt Brigitte Koch von FAZ. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen, Herr Koch. Ich habe eine Frage jetzt nicht zum laufenden Geschäft, sondern zu diesem 30-seitigen Schreiben an die Staatsanwaltschaft in Sachen Insidergeschäft. Können Sie uns da ein bisschen was zu Ihrer Stellungnahme sagen?
Ja, also zu einem laufenden Verfahren und zu den Inhalten dieses Dokumentes würde ich natürlich jetzt in der Tat nichts sagen. Ich denke, das Verfahren muss einen geordneten Weg gehen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist das, was ich ja auch schon bei der Bilanzpressekonferenz gesagt habe, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt der Vorbereitung und der Überlegungen dieses Projektes der Abspaltung uns immer damit gefragt haben, ab wann müssen wir kommunizieren und wie müssen wir kommunizieren. Ich habe auch da gesagt, dass wir ja am 30. März über eine Intention zu prüfen kommuniziert haben, also keinen Beschluss, ganz im Gegensatz zu vergleichbaren Transaktionen, wo genau dann erst die Ad-hoc erfolgt ist, wo dann der Beschluss getroffen wurde. Und was sicherlich auch wichtig ist, ist, es gab bis kurz vor dem Zeitpunkt eine Reihe von Alternativen, die wir in Erwägung gezogen haben, die dann durchaus nicht dazu geführt hätten, dass wir uns mit einer solchen Spaltung beschäftigen. Insofern viele Aspekte, die ich hier anbringen würde, die aus unserer Sicht eine klare Sprache sprechen, aber wir respektieren hier, das ist ein laufendes Verfahren, insofern würde ich jetzt auch nicht weiter aus diesem 30-seitigen Dokument da berichten wollen.
Danke.
Die nächste Frage stellt Simone Hett von DPA AFX. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Vielleicht können Sie einfach noch ein paar Anmerkungen machen, was für genau Sie für Maßnahmen jetzt in Russland ergriffen haben. Werden Sie da weiter die Preise senken oder was genau ist da geplant? Danke.
Ja, also wir haben in Russland eine Situation, in der wir auch in anderen Märkten erkennen, dass wir in einer Krise die Nähe zu diesen unabhängigen Unternehmern nicht reduzieren, sondern sogar intensivieren müssen. Das heißt, Modelle wie zum Beispiel dieses Franchise-Konzept Fasol, was Herr Bayer erläutert hat, ist ein Weg. Natürlich kann man damit nicht den kompletten Markt adressieren, aber man kann abgewandelte oder kleinere Unterstützungsprogramme fahren, wie zum Beispiel, dass wir in der Preispolitik regional uns jetzt nochmal so aufstellen, dass wir insbesondere für den unabhängigen Handel attraktiver werden, und zwar dann vor allen Dingen, wenn wir Sortimente im Volumen verkaufen. Wir haben heute eine Situation im russischen Markt, die ist extrem werbelastig, also promolastig. Das ist eigentlich Gift für den unabhängigen Händler, weil er damit immer in High-Low-Situationen reinläuft, und das ist extrem aufwendig, komplex und aus unserer Erfahrung für den kleinen Händler gar nicht förderlich. Wir sind dabei, diese Dinge jetzt alle auszuloten, insbesondere bei den unabhängigen Händlern, da haben wir am meisten gelitten, aber auch ein Stück weit bei dem Gastronomiesektor, wo wir ja auch mit Intensität uns vorbereiten für die Sommerphase. Ich glaube, über die Maßnahmen reden wir immer lieber gerne dann, wenn wir auch über Zahlen reden können. Das wird dann sicherlich im zweiten Halbjahr der Fall sein. Insofern versuche ich Ihnen jetzt hier ein Stück weit zu beschreiben, was wir tun. Über die einzelnen Maßnahmen werden wir dann wahrscheinlich im Sommer reden.
Danke.
Die nächste Frage stellt Olaf Storbeck von Financial Times. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Ich habe auch noch mal ein paar Fragen zu Russland. Erstmal, Sie haben ja, glaube ich, im Analystencall, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass Sie in Russland auch Marktanteile verloren haben. Könnten Sie das ein bisschen beziffern? Und generell interessiert mich der Ausblick mit Blick auf Russland für dieses Jahr. Für wann, wie schnell denken Sie da, wenn Sie einen Turnaround erreichen? Und selbst wenn Sie diese neuen Formate und die größere Nähe zu den Einzelhändlern anstreben, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja ein strukturelles Problem, dass diese Einzelhändler, die Unabhängigen, jetzt einfach von den Supermärkten stärker unter Druck geraten. Denken Sie, dass Sie den Trend sozusagen von fallenden Umsätzen stoppen können oder können Sie das, werden Sie das noch verlangsamen können? Vielen Dank.
Ja, also vielleicht vorneweg nochmal, die Guidance, die wir geben, gilt ja für das Gesamtportfolio. Insofern fühlen wir uns heute gut aufgestellt, auch einen Ergebnisrückgang in Russland durch die Entwicklung an anderer Stelle kompensieren zu können. Was sicher richtig ist, ist, dass wir, wenn wir heute offiziell berichtete Zahlen uns anschauen, ist reiner Einzelhandel und uns dagegen messen, dass wir in der Entwicklung nicht zufrieden sein können. Wie das im B2B-Sektor tatsächlich ist, was Marktanteilbewegungen angeht, entzieht sich unserer Erkenntnis, es gibt keine transparenten Zahlen hierzu. Aber zu der Sorge, dass die Zielgruppe unattraktiv werden könnte, kann ich Ihnen ganz klar sagen, die Sorge haben wir nicht. Der Markt in Russland, der Einzelhandelsmarkt, ist über 30% noch in den Händen von den unabhängigen Händlern. Und auch wenn er abschmelzen wird, die ihren Job gut machen und mit viel Leidenschaft und Energie weitermachen wollen, werden überleben. Wir sehen das ja in vielen anderen Märkten, in denen wir uns zu dem Partner, zu dem starken Partner des unabhängigen Handels mittlerweile etabliert haben. Ich hatte vorher mal Rumänien als ein Beispiel angebracht. Da sehen wir dann natürlich auch, dass wir insbesondere dadurch wachsen, dass wir mit jenen Partnern, wo wir diese Allianzen eingehen, einen höheren Einkaufsanteil der Gesamteinkäufe bekommen. Neudeutsch Share of Wallet. Und das muss unser Ziel sein. Es darf nicht unser Ziel sein, eine möglichst maximale Anzahl von kleinen Händlern zu erreichen, sondern eine möglichst hohe Anzahl von leistungskräftigen Einzelhändlern. Und im besten Fall unterstützen wir sie mit dem Franchise-Modell Fasol. Und in anderen Fällen unterstützen wir sie mit anderen Formen von kommerziellen Partnerschaften, die wir gerade im Markt etablieren. Zu Ihrer Frage, wie schnell kann sowas wirken? Wir haben sicherlich die Erwartung, dass wir im zweiten Halbjahr insbesondere den Effekt dieser Maßnahmen dann auch wirken sehen. Aber ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, der russische Markt war extrem volatil in den letzten 36 Monaten. Ich glaube nicht, dass er jetzt deutlich stabiler wird in den kommenden Monaten, wenngleich viele makroökonomische Faktoren dafür sprechen, dass man im russischen Markt durchaus optimistischer werden kann. Welche Faktoren sind das? Das ist die volkswirtschaftliche Entwicklung, die jetzt über mehrere Quartale sich positiv entwickelt hat. Es ist auch so, dass wir sehen, dass die Food-Volumina im Gesamtmarkt sich stabilisieren. Es ist sicherlich dann als Folge der volkswirtschaftlichen Genesung logisch zu erwarten, dass irgendwann auch die verfügbaren Einkommen steigen und dann wird sich auch der Gesamttrend im Markt etablieren. Aber Sie merken daran, ich sage das mit einem gewissen vorsichtigen Kommentar, denn ich kann Ihnen heute, Herr Staubeck, nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt das passieren wird.
Alles klar, danke.
Die nächste Frage stellt Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen allerseits. Ich hatte auch die Russland-Frage zur staatsanwaltschaftlichen oder BaFin-Ermittlungen. Haben Sie denn von der Staatsanwaltschaft schon irgendwas gehört jetzt im Nachgang zu den Ermittlungen vor Ort? Und die neue Konkurrenz durch Amazon, wie reagieren Sie da, beziehungsweise wie versuchen Sie den Vorsprung zu vergrößern? Das scheint ja alles mit Riesenschritten voranzuschreiten. Dankeschön.
Also zu dem laufenden Verfahren würde ich jetzt nicht viel mehr kommentieren. Wir haben, das ist offenkundig jetzt bekannt geworden, einen Schriftsatz eingereicht und wir verharren jetzt der Dinge. Das, denke ich, gehört sich auch so, das ist eine laufende Ermittlung und dann warten wir, bis wir Rückmeldung bekommen. Mhm. Zum Thema Amazon gibt es zwei Sichtweisen. Die eine ist, ich glaube, ein Grund, warum sich Real so toll entwickelt, ist, das Geschäftsmodell eines Marktplatzes ist mittlerweile durch die Vielzahl der unabhängigen Händler, die da aufgeschaltet werden, ein etabliertes Modell. Und wenn man eine funktionierende Plattform und eine bekannte Marke hat, dann kann man sich in diesem Segment offenkundig schneller etablieren, als wir das selber erwartet haben. Deswegen ist die Real.de-Entwicklung so ermutigend. Und da profitieren wir natürlich davon, dass der Markt jetzt reifer ist und wir auf eine ganze Vielzahl von Händlern jetzt auch partnerschaftlich zurückgreifen können. Was das Thema B2B angeht, Digitalisierung B2B, sehen wir ganz klar die Notwendigkeit, der existierenden Vertrauensbasis, bevor eine Digitalisierung überhaupt stattfinden kann. Also wir erleben das selber jetzt in dem Maße, wie wir Gastronomen stärker mit digitalen Werkzeugen ausstatten. Der wesentliche Vorteil, den wir bieten für die Einführung neuer Technologien, ist, dass wir eben diesen Kundenkontakt haben und die hohe Vertrauensbasis, die es uns ermöglicht, effektiv die Dinge zu skalieren. Deswegen glauben wir auch, sind wir dort, vor allen Dingen international gesehen, eigentlich einzigartig aufgestellt.
Danke.
Die nächste Frage stellt Annette Becker von Börsenstand. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage zu der Preispolitik, die Herr Bayer ja auch ansprach, was eine Maßnahme sein soll in Russland, um dort das zu verbessern. Rechnen Sie denn damit, dass das Auswirkungen auf die Marge haben wird? Und vielleicht können Sie auch eine Größenordnung angeben?
Also das ist in der Tat eine absolut faire und richtige und wichtige Frage. Vielleicht vorneweg, das Sortiment der kleineren Händler und die Stores sind ja in der Regel zwischen 100 Quadratmeter bis Maximum 500, 600 Quadratmeter groß. Per se ist die Bandbreite der Sortimente damit relativ überschaubar. Wenn Sie in einem solchen Sortiment in einem hohen Promo-Markt tätig sind, führt das dazu, dass man trotz vieler Werbeintensität und trotz großem Spanneneinsatz nicht die Volumeneffekte erzielt. Dort ist eine EDLP-Lösung, die gestaffelt ist, also die auch honoriert, je mehr der Kunde kauft, eigentlich das Modell der Wahl. Und das kann ein Großhändler machen, wie Metro einer ist. Und deswegen haben wir solche Formate eben halt auch erfolgreich jetzt in einigen osteuropäischen Ländern etabliert. Und wie Herr Bayer sagte, ist das genau der Weg, den wir uns jetzt auch aktuell anschauen. Man muss einfach sehen, dass der Margeneinsatz für Promo in solchen Produktkategorien tatsächlich sogar im Ergebnis schädlich ist.
Die nächste Frage stellt Ulrich Schüppler von Immobilienzeitung. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen, Herr Koch. Ich hätte drei Fragen zu Real. Zum ersten, ist die Anzahl der Filialen seit dem Geschäftsjahresende gleich geblieben oder gab es da im ersten Quartal Veränderungen? Zweitens, zur Modernisierung der Classic Stores. Wie viele Märkte wollen Sie denn im laufenden Geschäftsjahr mit diesen neuen Verbesserungen noch umgestalten? Und drittens, zum Food Lover Konzept. Gibt es über Braunschweig hinaus schon Ideen, welche weiteren Standorte dafür in Frage kommen?
Also wir haben jetzt aktuell seit Beginn des neuen Geschäftsjahres eine Schließung vollzogen.
Mhm.
Was das Thema dieser, ich sag mal, modularen Applikation von Foodlover-Konzepten in existierenden Standorten angeht, schauen wir uns natürlich jetzt noch an, wie nachhaltig können wir diese Resultate auch verzeichnen. Das braucht in der Regel ein halbes Jahr, bis man das wirklich bewerten kann. Und dann sage ich dann auch ganz offen, natürlich haben solche Konzepte auch die Notwendigkeit, mehr Personal einzustellen. Das kann ich tatsächlich ja nur dann rechtfertigen, auch vor dem Hintergrund unserer Ergebnisentwicklung, wenn ich eine Lösung auf der Tarifseite habe. Und da vielleicht in dem Kontext auch nochmal deutlich zu sagen, es wird uns manchmal auch vorgeworfen, naja, ihr investiert jetzt ja gar nicht wie die Verrückten in diese Formate. Ehrlicherweise wäre es verrückt, wenn wir es täten. Denn wir würden ja damit die Ergebnisqualität nur noch enorm mehr belasten. Und deswegen haben wir hier einen Connex. Wir brauchen die Lösung aus dem Zukunftstarifvertrag, um dann noch mehr Standorte zu machen. Deswegen kann ich Ihnen heute dazu keine Zahl geben. Aber dass der Wille und die Bereitschaft in der Geschäftsführung nicht nur da ist, sondern die mehr oder weniger drängeln und drücken, um mehr Standorte machen zu dürfen, davon dürfen Sie tatsächlich ausgehen. Und was die Foodlover-Standortauswahl angeht, haben wir Braunschweig vorhin besprochen. Wir haben einen weiteren Standort in der Pipeline, das ist Bielefeld.
Alles klar, vielen Dank.
Sofern es weitere Fragen gibt, bitte ich Sie, die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon zu betätigen. Herr Stahlschmidt, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor.
Dann vielen Dank, dass Sie sich heute eingewählt haben und an der Telefonkonferenz teilgenommen haben. Wenn noch weitere Fragen sind, melden Sie sich wie gewohnt gerne bei uns. Ansonsten frohes Schaffen und einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.